Es gibt geborene Sieger. Was sie anpacken, wird zu Gold. Sie leben on the sunny side of the street, auf der sonnigen Seite der Straße. Und es gibt wohl auch geborene Verlierer. Was sie anpacken, geht schief. Sie stehen immer im Regen. It always rains on me. Es regnet immer auf mich. Sie kriegen nichts hin, weil sie sich nicht trauen. Und sie trauen sich nicht, weil sie nichts hinkriegen, weil sie noch nie irgendwas hingekriegt haben. Sieger stehen im Rampenlicht, Verlierer stehen in der Ecke. Denn man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Die will man auch gar nicht sehen. Verlierer können sich oft gar nicht vorstellen zu siegen. Und Sieger hassen nichts mehr als zu verlieren. War Jesus eigentlich ein geborener Sieger oder ein geborener Verlierer? Wer in einem Stall zur Welt kommt, kann eigentlich kein Sieger sein. Und wer an einem Kreuz endet, kann auch kein Sieger sein. Die Startbedingungen waren alles andere als optimal. Es war alles ein bisschen klein, so ein kleines Nest, Bethlehem, nicht Jerusalem. Ein Stall, ein Ort, wo man Tiere untergebracht hat. Die Leute, kleine Eltern, das Begrüßungskomitee, nachdem er zur Welt gekommen ist, sind Hirten. Damals galt der Satz, wer nichts wird, wird Hirt. Dann, wenig später, die Flucht, weil Herodes ihm nach dem Leben trachtet. Asyl in Ägypten, dann zurück nach Nazareth, eine Ausbildung zum Zimmermann und dann als Wanderprediger unterwegs. Immer auf der Hut, manchmal auf der Flucht, vor Feinden und vor Bewunderern. Ja, und am Ende hängt er an einem römischen Hinrichtungskreuz. Das hatten die Römer extra nur für die Barbaren erfunden. Römische Staatsbürger hat man stilvoller ins Jenseits befördert. Ein Verlierer auf der ganzen Linie, wenn man sich dieses Leben anschaut. Die Leute wenden sich ab am Ende, auch die Freunde wenden sich ab. Im Glanz von Siegern, da sonnt man sich gern, im Elend von Verlierern, da hat man nichts verloren. Angesichts dessen klingt schier unglaublich, was die heiligen Schriften über ihn sagen. Dieser Jesus ist Gott. Er war schon vor der Schöpfung da. Durch ihn ist alles gemacht. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm, ja, in dem kleinen, zappelnden Baby in Bethlehem, in dem gefolterten und erstickenden Mann am Kreuz. In ihm. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Ein Geheimnis ist kein Rätsel, ein Rätsel kann man lösen. Ein Geheimnis muss man stehen lassen. Man kann es nur bestaunen. Der hier verliert, ist eigentlich Sieger. Er verliert freiwillig, er verliert alles, er verliert nicht nur sein Leben, er verliert seine Würde, er verliert seine Freunde, er verliert Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun auch du noch. Und er verliert's freiwillig, damit keiner von uns Menschen mehr verloren geht. Selbst ein geborener Verlierer nicht. Jesus verliert alles, damit jeder eine echte Chance hat, bei Gott und auch bei den Menschen. Ein Sieger, der zum Verlierer wird, damit Verlierer Sieger werden. Wir. Niemand muss sich mehr auf die Zehenspitzen stellen, um sich Gott zu nähern, um sich zu Gott zu quälen. Gott hat sich ganz klein gemacht. Gott hat sich zu uns gequält. Ich sitze immer wieder in einer alten Kirche an der Weser vor einer Kreuzesgruppe, einer Kreuzigungsszene aus dem 13., 12. Jahrhundert. Jesus am Kreuz und links und rechts von ihm Maria und Johannes. Und ich höre Jesus förmlich sagen zu Maria, das ist dein Sohn, der wird sich um dich kümmern. Und zu Johannes sagen, das ist deine Mutter, um die darfst du dich jetzt sorgen. Selbst im größten Schmerz, und Experten sagen, es gibt kaum einen größeren Todesschmerz als den, den man am Kreuz erleidet. Selbst in diesem allergrößten Schmerz ist Jesus für andere da, kümmert sich um andere, betet sogar noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein letztes Wort am Kreuz, Nur Johannes hat es überliefert, weil wohl nur er es gehört hat. Er war ja mit Maria am Schluss noch unter dem Kreuz, alle anderen waren weit weg. Sein letztes Wort ist: Es ist vollbracht. Man hat in manchen Übersetzungen versucht, es anders zu umschreiben, aber ich glaube, schöner als Luther kann man es nicht sagen. Es ist vollbracht. Soll sagen, das Ziel ist erreicht. Es ist erledigt. Es ist geschafft. Es ist vollendet. Es ist alles getan. Jesus hat alles richtig gemacht. Jesus hat alles vollkommen gemacht. Niemand kann, niemand muss mehr irgendetwas hinzufügen. Es ist das vollkommene Ende einer vollkommenen Mission. Wir wissen, dass es nach 3 Tagen weitergeht. Jesus wird vom Tod erweckt und damit bestätigt Gott, dass dieser Weg richtig und vollkommen war. Jesus ist vollkommene Liebe. Jesus ist vollkommene Liebe. Lasst uns einen Moment darüber nachdenken. Vollkommene Liebe. Kann ich mir vorstellen, für einen anderen Menschen zu sterben? Ja, vielleicht, wenn ich diesen Menschen ganz lieb habe, wenn er mir viel bedeutet und ich ihm vielleicht auch. Solche Geschichten gibt es ja auch immer wieder. Ich denke an den Arzt, Schriftsteller, Pädagogen Janusz Korczak, der ein Kinderheim geleitet hat in Polen mit jüdischen Kindern, als den Kindern die Deportation ins Konzentrationslager droht und sie tatsächlich ins Konzentrationslager gebracht werden, geht er freiwillig mit. Er geht mit ihnen ins Gas, obwohl er nicht gemusst hätte. Janusz Korczak war selbst kein Jude. Noch lieber wäre er an ihrer Stelle gegangen. Hochachtung. Hochachtung, wenn einer zu so etwas bereit ist. In Yad Vashem, der Gedenkstätte für den Holocaust in Jerusalem, ist seine Geschichte in einem eindrucksvollen Relief dargestellt. Kann ich mir vorstellen, für einen Menschen zu sterben, dem ich gleichgültig bin? Also irgendwie schon fast gar nicht mehr. Obwohl, in Kriegen muss man das. Soldaten werden nicht gefragt. Sie müssen in den Krieg ziehen, oft für Diktaturen, denen sie herzlich egal sind, für die sie bestenfalls Kanonenfutter sind. Material, Menschenmaterial. Sie müssen, sie werden nicht gefragt. Zu sterben für einen, dem ich gleichgültig bin, der mir gleichgültig ist, das ist schon sehr, sehr viel schwerer. Und das kann ich mir schon fast nicht mehr vorstellen. Aber das Dritte kann ich mir schon gar nicht vorstellen, für einen Menschen zu sterben, der mich verachtet, der mich vielleicht sogar verraten hat, der mich mit Füßen tritt. Also beim besten Willen nicht. Hier weiß ich auch kein Beispiel, keinen Vergleich aus unseren menschlichen Zusammenhängen. Aber Jesus hat das getan. Genau das hat Jesus getan. Er ist gestorben für Menschen, die Gott verachten, die ihn verraten haben, die seine Liebe mit Füßen treten. Kann es eine größere Liebe geben auf dieser Welt? Ich glaube nicht. Es ist vollkommene Liebe. Es ist Gottes Liebe. Im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben worden ist, heißt diese vollkommene göttliche Liebe Agape. Und diese Liebe unterscheidet sich von der Liebe, die es zwischen uns Menschen gibt. Gottes Liebe. Unsere Liebe ist ja anders als Gottes Liebe, auch das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Unsere Liebe speist sich aus dem Gegenüber, vor allem dann, wenn wir uns verlieben, dann ist da jemand, den finde ich attraktiv, den finde ich toll, ich möchte keine Minute meines Lebens mehr ohne diesen Menschen sein. Und wenn dieser Mensch sich plötzlich anders entwickelt, wenn er plötzlich sich von mir abwendet, wenn er mich betrügt oder was weiß ich, was alles passieren kann, dann stirbt allmählich auch meine Liebe. Mancher denkt, mit der Liebe Gottes wäre das so ähnlich. Aber Gottes Liebe speist sich nicht aus dem Gegenüber. Gottes Liebe speist sich nicht aus mir und nicht aus Ihnen. Dann wäre diese Liebe ja permanent gefährdet. Gottes Liebe speist sich aus seinem eigenen Herzen und ist deswegen ungefährdet. Martin Luther hat einmal gesagt, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Ein wunderschönes Bild, ein Backofen voller Liebe. Es ist vollbracht, sagt Jesus, mehr geht nicht, mehr muss auch nicht gehen. In diese Liebe Gottes, in diese Liebe des Mannes am Kreuz will ich mich fallen lassen, immer wieder neu. Und aus dieser Liebe will ich bis an mein Lebensende und bis in alle Ewigkeit nicht hinausfallen. Und er hat mir versprochen, dass ich auch nicht hinausfallen werde. Es ist alles getan, ein für allemal. Glaubst du das? Dann glaubst du. Jesus ist vollkommene Liebe. Er ist auch vollkommene Vergebung. Auch da sind wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten meistens schnell am Ende. Die Jünger fragen ja Jesus einmal, wie oft muss ich vergeben? 7-mal. 7-mal ist ja schon viel, vor allem wenn es um dieselbe Sache geht. Jesus sagt, nein, vergebt 7-mal, 70-mal. Und er will damit sagen, ohne Ende. Und die Jünger werden gedacht haben, das kann ja kein Mensch. Nein, das kann auch kein Mensch. Ich bin bereit, einmal zu vergeben und 2-mal, vielleicht sogar 5-mal, vielleicht sogar wirklich 7-mal. Aber wenn ich vergeben habe, habe ich damit meistens noch nicht vergessen. Und wenn es dann zum 8. Mal passiert, dann sage ich, typisch, ist genauso wie immer. Wenn Gott vergibt, hat er vergeben und dann hat er vergessen. Dann hat er meine Schuld genommen und im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist. Ja, ich misstraue ihm immer wieder, weil ich denke, er ist genauso wie ich. Ich habe das ja auch oft genug gehört, schon als Kind. Er schreibt alles in sein dickes Buch und dann kann man ja Angst bekommen, dass eines Tages das dicke Ende kommt. Nein, es kommt kein dickes Ende, sondern es kommt ein herrliches Ende. Wenn Gott vergeben hat, hat er vergeben. Er versenkt die Sünden im Meer, wo es am tiefsten ist. Und, so hat das die holländische Evangelistin Corrie ten Boom einmal gesagt, ins Ufer rammte ein Schild mit der Aufschrift »Angeln verboten«. Ich muss nicht mehr angeln und jemand anders muss auch nicht angeln. Wenn mir jemand meine alte, längst vergebene Schuld wieder vorhält, dann bin ich das selber, dann ist es der Teufel, der mir einreden will, du bildest dir doch nicht ein, dass Gott dir vergeben haben kann. Das doch nicht. Jemand hat mal ganz keck gesagt, wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Vollkommene Vergebung heißt, Gott hat vergeben. Glaubst du das? Dann glaubst du. Und Jesus ist vollkommene Erlösung. Vollkommene Erlösung. Ich werde frei von mir selber, Stück für Stück. Ich werde frei von allem, was mich fesseln will, ketten will an diese Erde. Vielleicht von meinem Besitz, von meiner Vergangenheit. Ja, das haben wir gerade schon gesagt. Von meiner Verstrickung in die Schuld und in die Hoffnungslosigkeit. Er will mich erlösen und er hat mich erlöst und seine Erlösung ist vollkommen. Ich passe ab sofort in seinen Himmel. Und ich kann nichts dazu tun und ich muss auch gar nichts dazu tun. Alles, was ich tun muss, ist mir diese Erlösung gefallen lassen. Ich kann nichts dazu beitragen. Nichts, gar nichts, bis zum Ende. Ich kann nur staunen und Danke sagen. Glaubst du das? Dann glaubst du, dann bist du erlöst für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Wie gut, dass es den Karfreitag gibt, weil wir uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen als an den anderen Tagen, um das nochmal ganz neu zu bedenken und um ganz neu darüber zu staunen, über die vollkommene Liebe, die vollkommene Vergebung, die vollkommene Erlösung, die Gott uns durch Jesus und in Jesus Christus schenkt. Es bedenken und sich dabei bedanken. Ich habe mich gerade schon fast versprochen, das gehört ja auch zusammen, dass ich bedanken und das bedenken. Wenn ich etwas nicht bedenke, dann komme ich auch oft nicht dazu, mich zu bedanken. Ich kann nur danken. Ich kann nur danken. Ich kann nur mit offenem Mund staunen über das, was er mir geschenkt hat und was er mir jeden neuen Tag schenkt. Ich wünsche euch von Herzen einen guten Karfreitag. Die Amerikaner nennen diesen Tag ja Good Friday, guten Freitag. Gott segne euch.